Herzlich begrüßen. Gottes Wort, das wir heute betrachten wollen, steht im Lukas-Evangelium. Und zwar im zweiten Kapitel lesen wir: Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn heißt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann lebte in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war bei ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist eine Offenbarung zuteil geworden. Er sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam vom Geist getrieben in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz Brauch war, da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ehre deines Volkes Israel. Und seine Mutter und der Vater wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen bestimmt und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen, damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Und dort war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser, die war hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und nur 7 Jahre in der Ehe gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat zur selben Stunde auch hinzu, pries Gott und sprach von ihnen zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und da sie alles nach dem Gesetz des Herrn erfüllt hatten, kehrten sie wieder nach Galiläa in die Stadt Nazareth zurück. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Soweit Gottes Wort. Ein Prediger hat einmal den Rat bekommen: Wenn du die Menschen nicht liebst, zu denen du predigen willst, dann setz dich schnell wieder hin. Ich bleibe stehen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben Gottes Wort gehört und ich habe diese Predigt, glaube vor 5 oder 6 Jahren mal irgendwo gehalten und immer wieder umgebaut. Und jetzt habe ich eine ganz andere vor mir. Aber das ist einfach so. Und ich habe drüber geschrieben: Menschen der Hoffnung. Und natürlich weiß ich, ein Thema kann das alles nicht einfassen, was ein Bibeltext sagt. Und deshalb ist das auch nur etwas, was man wie eine Linie hindurchzieht und einige Dinge mit bedenken will. Was ist denn das, diese Hoffnung? Wenn wir von Menschen der Hoffnung sprechen, dann ist das etwas ganz Besonderes. Dann muss das ja aber auch irgendwie Bedeutung haben. Und ich will nicht die Hoffnungslosigkeit, die in dieser Welt ist, jetzt lang und breit hier erzählen, sondern einfach das gleich so nehmen, wie wir das hier haben. Denn diese Hoffnung bezieht sich auf Jesus. Ein Futurologe hat einmal gesagt, die Hoffnung heißt Jesus oder sie findet überhaupt nicht statt. Und wenn wir von Menschen hier in der Bibel der Hoffnung sprechen, dann ist das ja etwas, was nicht irgendwie nur uns ein bisschen Hoffnung gibt, sondern das ist ein weltumspannendes Ereignis. Die Engel haben von dieser Hoffnung gesprochen. Man muss sich das vorstellen. Das gab es noch nie, dass Engel gekommen sind, haben den Menschen etwas von Hoffnung berichtet, nicht wahr? Und wenn man diese Geschichte immer vor Weihnachten hört, das muss uns einfach nur ganz anders vom Hocker reißen, nicht wahr? Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Man kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen, gar nicht fassen. Die Seele kann das gar nicht richtig ausdrücken, was das alles beheißt, dass eine weltumspannende Hoffnung uns gegeben ist. Propheten haben jahrhundertelang davon gesprochen, dass einer einmal kommen wird. Johannes der Täufer redet von dieser Hoffnung, die in Jesus ist. Und dann sind die Weisen aus dem Morgenland, die Hirten, die einfachen Menschen, alle reden davon und sind begeistert und rennen los, weil hier die Hoffnung für die ganze Welt ist. Und dann kommt das ja immer wieder in der Bibel so vor, dass es da heißt, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Gott hat etwas geschrieben für die Welt, für uns alle. Und dass das nicht nur eine Hoffnung ist, dass wir sagen, ja, wir werden gestärkt, wie wir auch beten und wie das auch richtig ist, dass wir Hoffnung haben. Aber das sprengt alles Persönliche. Gott liebt die Welt und gibt dir eine Hoffnung durch Jesus. Meine lieben Freunde, ich habe manchmal gepredigt. Aber je älter man wird, merkt man, wie auch die Ria das gesagt hat, das ist fast nicht zu fassen und zu bezeugen und zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Hoffnung für die Welt. Liebe Freunde, lasst uns einmal, was ich gesagt habe, jetzt auf dieses Wort hören und in der Brüchigkeit und Begrenztheit, wie ein Prediger nur reden kann, das einfach irgendwie fassen. Wisst ihr, wir haben heute Morgen nicht nur eine Predigt, sondern wie bei der Volkshochschule oder so, sondern Gott will eine Gottesbegegnung mit uns. Das ist das Eigentliche. Und das geschieht immer wieder. Und wenn wir von Menschen der Hoffnung reden, die hier aufstehen und überhaupt in der ganzen Schrift, nicht wahr, dann kann man sich daran orientieren. Und an keinem Menschenwort kann ein Mensch sich orientieren. Das geht für die Welt und alle das ist alles richtig. Die Hoffnung der Ewigkeit bringt uns ja dahin, dass wir auf dieser Welt dann hoffnungsvoll auch handeln. Aber wir müssen Orientierung haben an Menschen, die wirklich diese Ausstrahlung haben. Die Menschen wie hier, die manchmal überhaupt nicht so auffällig sind. Wisst ihr, ist ja so, wir sehen ja alles, was vor Augen ist. Und eigentlich bezeugt uns die Schrift das auch, dass wir da auch einen anderen und besseren Blick haben müssen, wenn wir von Hoffnung reden. Als der Prophet Samuel den neuen König salben wollte, dann hat er sich täuschen lassen von dem großen Wuchs und von den Kräften, die der Sohn Isais, der Älteste, da hatte. Und dann muss der Herr ihm sagen, Samuel, du siehst, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Man muss ein offenes Ohr haben, einen klaren Blick auch in dieser Welt, um zu erkennen, was wirklich Hoffnungsträger sind. Ich kann mich entsinnen, es gab mal eine Zeit in Deutschland, die Eltern wissen das vielleicht, da gab es so eine Dada-Gruppe, die hat auch irgendwie Hoffnung verbreiten wollen. Und da gab es so verschiedene, auch manchmal so komische und blöde Songs, und man sollte darüber lachen, aber eins ist mir hängen geblieben. Das sollte hoffnungsvoll klingen. Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Verstehen Sie, das ist die Hoffnung der Welt, die manchmal blöde Sprüche bringt, aber keine Hoffnung letztlich verbreiten kann. Der Apostel Petrus, der schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und jetzt reden wir hier von zwei Menschen, zwei ganz einfachen Leuten. Ihr liebe Freunde, keiner würde auf die Idee kommen, von uns zu sagen, das sind Hoffnungsträger, nicht wahr? Weißt du, wenn einer so alt ist, dann geht er im Rollator, hat Asthma, kann nicht laufen, hat keine Möglichkeit mehr und der tritt hier auf, die Frau sogar über 100 Jahre alt, wie man gesagt hat. Und mittendrin im Tempel, die Pharisäer, die klugen Leute, die alles wussten, die Sadduzäer, die Auferstehung geleugnet haben und andere. Und dann fragt man natürlich, so wie damals in Israel auch, die Zeloten, die Messerhelden, die Muskelleute, das sind Zukunftsmänner, nicht wahr? Aber doch nicht so zwei alte Gestalten, die man stützen muss. Gott hat sich nie vorschreiben lassen, ob er Junge oder Alte genommen hat als Hoffnungsträger. Liebe Freunde, wenn man so Gemeinde baut, dann muss man aufpassen, dass man nicht drauf reinfällt, Muskelmänner zu sehen, Junge zu verachten oder Alte abzuschreiben. Unser Gott wählt, wen er will. Und das ist das, wo wir ja auch immer wieder aus dem Wort Gottes das Neue sehen, ne? Dass Hoffnung da ist, weil Gott Menschen in Bewegung bringt. Und ich finde das so wunderbar, nicht wahr, dass Gott handelt in seiner Gnade. Ich habe jetzt seit 18 Jahren nach meiner Zeit, wo ich dann in Pension gegangen bin, in Osteuropa gearbeitet und bin immer noch unterwegs. Und wir haben einen Mentorendienst gestaltet, weil wir Mitarbeitern helfen wollten, als damals die Grenzen aufgegangen sind. Und so kamen wir auch nach Moldawien. Ich bin manchmal gerne dahin gegangen, wo keiner hingeht, weil es da eben nicht einen Flugplatz gibt und keine S-Bahn fährt, nicht wahr? Und dann haben wir alles Mögliche durchgemacht. Aber da habe ich Menschen kennengelernt, sodass ich eine neue Sicht bekommen habe. Ich erinnere mich an Sergei Rutkowski aus Capriana. Der Peter Regetz und Nigel Spencer kennen den auch. Als wir den zum ersten Mal getroffen haben, dann hat man zunächst irgendwie einen kleinen Schock gekriegt, dass der irgendwie in der Gemeinde Bedeutung haben sollte. Spastisch gelähmt. Die Sprache war so, dass man ihn kaum verstand. Wenn er gesprochen hat, dann klang das so: Liebe Freunde, ich möchte euch etwas sagen. Und dann ist dieser Mann spastisch gelähmt zu Bibelstunden gegangen. Und wenn kein Bus mehr fuhr, dann musste er 2 Kilometer oder 3 so nach Hause laufen. Und man hat ihn beschimpft und geschlagen und alles. Und der Sergei Rutkowski, der hat ein Konzept entworfen für Pensionäre, für Behinderte, hat seine Zeit daran gewendet und sein Geld und hat Gemeinde gebaut. Gott wählt die Menschen aus. Und hier haben wir auch so zwei, nicht wahr, die Menschen der Hoffnung sind. Und so könnte man manches weiter sagen, aber es muss irgendwie deutlich werden, dass wir erkennen, was die Schrift, was Gott auserwählt, damit Hoffnung gegeben wird. Und das ist auch die Linie, das ist die Schrift, die uns das zeigt und äußert und deutlich macht, dass wir wieder zurück müssen zu dem, was Gottes Wort sagt, dass es um Berufung geht von Menschen. Manchmal muss man ja auch jemanden fragen, ob das Prediger oder Pastor ist, kommst du zu uns, weil du hier in der Nähe der Schweiz sein willst, oder hast du eine Berufung? Das ist nur ein Beispiel, ich will eure Sachen da nicht, aber haben wir manchmal überlegt und Menschen, die wirklich unter der Berufung standen, Hoffnung gebracht haben durch das Wort Gottes, die wussten, hier stehe ich. Ich weiß von einem Mitarbeiter, der in die Gefängnisse in Moldawien gegangen ist, der Gnadi Cholodkov. Der hatte auch die Möglichkeit, dass er aus seinem Land weggeht. Manche sind nach Amerika gegangen, weil sie alle eine amerikanische Berufung hatten, nicht wahr? Aber das war sehr komisch. Und dieser Mann, der hat gesagt, ich stehe hier, weil Gott mich hierher gestellt hat. Ich möchte zu diesem Thema drei Aspekte aus dem Wort Gottes nehmen, die man so auch wiederfinden kann. Und das erste ist, Menschen, die hofften, die halten fest an den göttlichen Verheißungen. Wenn man hier liest, dann ist ja ein Mann, nicht wahr, der sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Der erinnert sich an das, was Gott geredet hat. Und das ist etwas, wo wir 1000 Versprechungen in der Bibel haben. Und daran müssen wir uns erinnern, nur wir müssen das lesen, wirklich lesen, darin leben, so wie die Ria das auch gesagt hat, nicht wahr? Dass wir wissen, das hat Gott ja alles gesagt, das hat er geredet und er wird sein Wort nicht zurücknehmen. Er verspricht das persönlich für dich, vielleicht du bist auch hier hoffnungslos oder hast irgendwie Dinge, wo du meinst, es geht nicht weiter. Gott spricht die Hoffnung und seine Verheißung, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bei dir. Wir können nicht alle Worte auf uns übertragen, aber es sind 1000 Versprechungen in der Bibel, wo Gott geredet hat und wo er sein Wort sagt. Wenn man hier die Geschichte betrachtet, die Übergabe erfolgte am Nikanor-Tor und die haben das getan, was jeder Jude getan hat und brachten das Opfer. Und in diesem Moment, wo sie das tun, was normal der Jude getan hat mit seinen Kindern, in diesem Moment ist Simeon da. Also ich muss immer staunen, es gibt ein Timing bei Gott. Da kannst du nicht machen und musst du auch nicht machen, nicht wahr? Gott ist auf einmal da. Und jetzt muss man auch noch wissen, nicht wahr, dass dieser Mann sein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet hat. Wie geduldig sind wir, wenn es um Gottes Verheißung geht, dass er das einlöst, nicht wahr? Diesen Moment, diesen einen Moment, und man möchte manchmal meinen, der hat nur dafür gelebt. Kann Gott sich das leisten, dass er einen sein ganzes Leben lang nimmt, dass der nur diesen Spruch sagt und jetzt da ist, in diesem Moment, und das Kind auf den Arm nimmt? Kann Gott sich das leisten? Manche haben Leute ja auch Christen, die haben da manchmal Mühe mit ihrer Lebenserfüllung, wenn sie nicht dies oder das erreicht haben. Was für ein Unsinn, wenn du in Gott ruhst und weißt, dein Leben ist geborgen, er hat dich gebraucht, vielleicht für einen Moment wie hier. Was ist das wunderbar? Liebe Freunde, wie ich weiß, wir sind alle Aktivisten, das kenne ich auch von mir, nicht wahr? Aber hier ist ein Wartender. Ein Wartender, der sein ganzes Leben lang wartet auf diesen Moment. Und dann nimmt er das Kind in die Arme. Welch eine Zusage ist diesem Mann geworden, nicht wahr? dass er den Heiland sehen wird, dass er nicht sterben wird und dass diese Stunde kommen wird. Und jetzt ist der, man weiß gar nicht, ich stelle mir vor, der muss Tränen in den Augen gehabt haben, als er das Kind in der hatte. Und dass er jetzt sagt, Herr, jetzt ist es geschehen, mein ganzes Leben lang habe ich darauf gewartet. Übrigens, er wartete auf den Trost Israels, heißt es. So liegt in dem Wort Tröstung Israels eines der schönsten Worte, mit denen man in Israel alle Verheißung, die dem Volk gegeben war, zusammengefasst hat. In diesem einen Ausdruck, Tröstung Israels. So der Theologe Schlatter. Und wenn wir lesen in Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk. Sprecht mit Jerusalem freundlich, predigt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn Gott, der Herr, hat die Sünde hinweggetan. Tröstet Israels. Ihr lieben Freunde, wir alle, wir sind auch berufen, Hoffnungsträger zu sein. Du bist nicht zu jung, du bist aber auch nicht zu alt. Du bist nicht zu klug und nicht zu dumm. Gott beruft Menschen, damit sie trösten können. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Das ist ein Wort der Schrift auch, nicht wahr, wo der Apostel Paulus sagt, damit wir erkennen, was Gott alles geschenkt hat und wie er seine Verheißungen erfüllt. Und deshalb auch, wenn wir das lesen, man kann ja die ganze Konkordanz nehmen und durchschauen, was da alles von Hoffnung die Rede ist. Wir rühmen uns der Hoffnung, sagt Paulus im Römerbrief, der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und dann schreibt er auch noch diesen steilen Satz, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nichts bedeuten gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Welch ein Ausblick, welch eine Hoffnung, davon redet der Simeon hier. Und nun ist eins, das muss man auch aus diesem Wort jetzt nehmen, nicht wahr? Wenn wir normalerweise eine Predigt hören, dann wollen wir ja auch selbst getröstet werden. Das ist ja auch richtig, dass wir Hoffnung haben. Aber liebe Freunde, das geht hier um viel mehr, nicht wahr? Wenn der Simeon davon spricht, ein Licht für die Heiden, für die Welt, man muss das ja richtig aufnehmen, nicht wahr? Gemeinde Jesu, FEG in Kandern. Wozu ist sie da? Müssen wir das suchen? Hier. Ein Licht für die Heiden in der Welt, sagt er, nicht wahr? Tröstung. Ich weiß wohl, du musst getröstet werden, ich muss getröstet werden, aber bleiben wir nicht bei unserem Seelchen hängen, sondern wissen wir wirklich, dass wir ein Licht sind in dieser Welt. Ich weiß auch nicht, wie man richtig das Zeugnis geben soll in all dem, wo wir uns bemühen und vielleicht manchmal auch daneben kommen. Wir haben so viele Ausländer, auch bei uns. Helene hat jetzt Kalender verteilt für die Rumänen und für die Kurden und Griechen und was weiß ich alles, nicht wahr? Wir haben sie alle hier und wir müssen diesen Blick neu haben. Diesen Blick wirklich neu. Und ich glaube auch, dass die BFA eine ganz große missionarische Aufgabe in diesem Ort hat. Das darf man nicht übersehen, nicht wahr? Gott hat ein Licht gesandt in die Welt. Durch uns soll entstehen die Erleuchtung vor dem Angesicht Christi in dieser Welt. Du musst gesättigt werden, du brauchst Hoffnung. Aber deine Hoffnung muss auch zu den anderen gehen. Manchmal spreche ich mit Leuten und da bin ich auch nicht immer auf dem richtigen Dampfer, dass ich gleich alles richtig sage. Nicht wahr? Und manchmal sagen nur, so wie neulich eine Frau habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen, dass Gott Sie segnet. Hat die geguckt, nicht wahr? Wir müssen unseren Mund aufmachen, damit Menschen das erfahren, wenn wir Hoffnung bekommen haben, dass wir die Hoffnung weitergeben an andere. Und das führt uns zu dem zweiten: Menschen der Hoffnung erkennen im Kommen Jesu die besondere Stunde des Heils. Jetzt ist der Heiland da. Also ich habe in diesem Jahr, im letzten Jahr viel über Weihnachten so nachgedacht, nicht wahr? Ich habe manche Predigt gehört, da wurde der Anfang immer erzählt, nicht wahr? Was das alles komisch ist, dass wir so viel kaufen und dies und jenes. Und da wurde all das Mögliche beklagt. Vielleicht 10, 15 Minuten über die Welt gejammert, was die alles macht. Nein, nein, nein. Wir sollten vielmehr uns freuen. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, dass, sag mal, wenn die FEG im nächsten Weihnachten alle mit Lichtern zum Heiligen Abend hier durch die Stadt gehen würden. Wir müssen das doch irgendwie deutlich machen, nicht wahr? Wir können ja nicht nur von Afrika oder anderen Ländern nur was hören, wie die das machen, nicht wahr? Fritz Pavelsig, der Bruderschaftssekretär vom YMCA, der hat einmal mal so erzählt, was er alles so erlebt hat in Afrika. Und dann hat er gesagt, die feiern Weihnachten und dann sind die alle dabei, begeistert zu klatschen und darzustellen und wie das alles ist. Und wenn Weihnachten rum ist, dann kann das passieren, dass die Afrikaner sagen, ja, wollen wir jetzt aufhören oder machen wir weiter, nicht wahr? Und dann haben sie weitergemacht, haben die Wundergeschichten Jesu erzählt. Und dann sagen, naja, brauchen wir auch nicht weitermachen, auch nicht aufhören. Also war das Leiden Jesu dran. Und da kann man ja auch nicht stehen bleiben. Und dann haben sie Auferstehung gefeiert und so weiter. Und manchmal habe ich gedacht, warum lassen wir die Kinder nur Weihnachtsspiele machen? Ich möchte manchmal gerne mit dabei sein und da mitspielen. Warum denn? Das muss unsere Seele wieder neu beschäftigen, liebe Freunde. Weihnachten, der Retter ist gekommen, Jesus ist gekommen. Das ist das doch, was uns wieder neu packen und ereignen muss. Und wir müssen da nicht reden viel über die Geschenke, ob die gut oder schlecht sind. Gib sie einfach und mach Menschen eine Freude. Aber feiere das. Das Kommen Jesu. Er ist gekommen in diese Welt. Die herzliche Barmherzigkeit, heißt es im Lukas-Evangelium. Das hat mich schon länger beschäftigt, dass da der Lukas schreibt, die herzliche Barmherzigkeit Gottes hat uns besucht. Man muss sich das ja vorstellen, Gott kommt zu uns, was stand hier? Gott Tür an Tür, nicht wahr? Dass wir jetzt auf einmal wissen, Gott ist unter uns, er ist da, der lebendige Gott ist bei dir und bei mir. Das kann uns doch nicht kalt lassen. Das muss uns herausheben aus allem, was wir da erleben. Und das muss man auch sagen, und daran merkt man die Begrenzung dieser Stunde. Das kann man nur anschneiden. Und der Simeon, der sagt nicht nur diese Heilsworte, sondern der sagt, Maria, durch deine Seele wird ein Schwert gehen. Wer sich mit Jesus einlässt, liebe Freunde, wenn du mit Jesus lebst, wenn ich mit Jesus lebe, dann wird das so sein, dass du auch alle Leiden dieses Jesus miterfährst. Aber das gehört dazu. Das müssen wir wissen und uns darauf einstellen. Ich muss die Predigt abkürzen. Menschen der Hoffnung loben und danken Gott mit ihrem ganzen Leben. Das ist der dritte Punkt. Das zweite, Jesus ist da. Da muss man ihn preisen. Das zweite, dass wir loben und danken. Wenn wir als Hoffnungsträger sind, dürfen wir nicht jammernd durch die Welt gehen. Lob sei dir, so sagt der Liederdichter. Lob sei dir auch unter Tränen. Die Tränen gehören einfach dazu. Aber wir loben Gott. Und jeder kann das. Ob er alt oder jung, klein oder groß, arm oder reich ist, jeder kann Gott loben mit seinem Leben, mit seinem Reden, mit seinem Singen und mit seinem Tun. Leute, was haben wir alles für Vorzüge, dass wir so Gott loben dürfen? Ich hatte mal eine Predigt gehalten zu diesem Thema. Und das hieß dann, wie man richtig sterben kann. Das ist etwas Außergewöhnliches, nicht wahr? Aber das gehört auch dazu. Nur der Simeon hier, der Simeon, der sagt das richtig deutlich. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Er sagt, Herr, jetzt kann ich sterben. Und liebe Freunde, du kannst auch nur sterben, wenn du Jesus vorher gesehen hast. Und ich auch. Sonst hält keiner das aus. Und jedem anderen muss man das sagen. Wenn du richtig sterben willst, du musst Jesus in deinem Leben haben. Du musst ihn nicht nur gesehen haben, du musst ihn in deinem Herzen haben. Und dann ist das Hoffnung. Jemand hat einmal gesagt, wir müssen uns weigern, unsere Zukunft und Hoffnung ohne Gott zu denken. Du musst als gläubiger Mensch wieder ganz neu gerührt werden darin, dass du weißt, es gibt eine Hoffnung. Und die hältst du fest, was immer auch sein mag. Es gibt tausend Zeichen der Mutlosigkeit in Deutschland und Europa. Und wir haben darüber nicht zu lächeln oder spöttisch zu sein oder hochmütig. Wir haben das zu sehen. So ist die Welt ohne Jesus. Aber wir dürfen wissen, wie Simeon, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich schon immer begeistert hat, wie ein Mensch, ein junger Mensch auch, seine Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt hat. Und die Ria hat das vorhin gesagt, nicht nur Erwachsene und Alte sterben, sondern Kinder auch. Und je früher wir den Kindern das deutlich machen, umso wichtiger und deutlicher. Der Vater Gilbert hatte seine Kinder im Glauben erzogen. Und das Wort Gottes wurde in die Herzen der Kinder hineingesät. Und er sagte zu seinen Kindern, wenn wir in den Himmel kommen, wird Gott uns beim Namen rufen. Er wird sagen, Vater Gilbert, und ich werde rufen, hier. Und er wird dann rufen, Mutter Gilbert, und Mutter wird sagen, hier. Und ihr Kinder, hat er seine Kinder gelehrt, sollt auch alle dabei sein. Und der jüngste Sohn, der sagte, Papa, ich rufe dann auch hier. Kurz danach hatte der junge Sohn einen ganz schweren Unfall. Er lag bewusstlos im Krankenhaus. Alle aus der Familie standen um sein Bett. Es stand ganz schlimm mit ihm. Da richtete der Sohn sich im Bett kurz auf, schaute um sich und rief laut, hier! Dann fiel er in die Kissen zurück und starb. Er hatte sich im Himmel gemeldet. Das ausgesäte Wort Gottes hatte in seinem Herzen Frucht gebracht. Frucht für die Ewigkeit. So soll es sein. Wer im Leben sich zu Gott hält, der darf im Tode ganz gewiss sein, dass er im Himmel gemeldet ist bei unserem Herrn. Und das ist die Hoffnung. Die soll uns nicht ängstlich machen, aber sie soll uns gewiss machen, dass wir einen Herrn haben, der über den Tod hinaus uns trägt. Und ich möchte das auch zum Schluss hier sagen. Ich weiß nicht, wie jeder von uns hier zu dem Herrn steht, aber du musst dein Leben heute festmachen. Du musst es festmachen, wenn du es nicht fest hast. Gott möchte, dass du auch so sagst, jetzt kann ich recht leben, aber ich kann auch richtig sterben, weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Liebe Freunde, Gott segne uns alle. Lasst uns aufstehen zu einem Wort des Gebets. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist so voller Liebe und Wahrheit. Und du allein bist es, der Hoffnung gibt. Du hast deinen Sohn gesandt in die Welt, dass wir alle Hoffnung haben. Hoffnung für Zeit und Ewigkeit. Du hast uns diese zwei Zeugen hier in der Geschichte vorgestellt, den Simeon und die Hanna. Menschen, die nichts anderes wollten, als dich zu preisen und denen du Versprechen gemacht hast. Du hast uns auch Versprechen gemacht in deinem Wort. Wer immer an dich glaubt, der soll leben in alle Ewigkeit. Und deshalb lass dein Wort jetzt auch mit uns gehen, dass wir nicht hängen bleiben an menschlichem Denken, sondern dass wir wirklich dich in unserem Leben fassen. Und dass wir getrost sind, weil wir wissen, du bist unsere Hoffnung für Zeit und Ewigkeit. So segne uns miteinander, jung und alt. Bewahre du uns dein Wort in unserem Herzen. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen.